Ich glaube, dass ein Leben, was sich nicht mehr wie Leben anfühlt, nicht unbedingt noch weiter in die Länge gezogen werden sollte. Für mich ist ganz, ganz wichtig, Gesundheit bedeutet für mich nach wie vor einfach Freiheit. Freiheit, das zu tun, was ich machen möchte.
Viele würden das mit Selbstoptimierungswahn, mit jetzt wollen die jungen Leute alle unsterblich werden. Wie guckst du auf diesen Begriff?
Ich hasse Longevity. Und warum? Wenn man sie einfach mal übersetzt, falsch findet. Ich möchte mir diese Freiheit, die ich heute habe, alles zu tun, was ich möchte, so lange wie möglich erhalten.
Könntest du mal so die 2, 3 gröbsten Fehler nennen?
So ähnlich kann man sich das auch vorstellen mit den Entzündungen im Körper. Das heißt also, es ist wie ein leiser Schwelbrand, den man nicht wirklich am Anfang spürt, aber irgendwann, ich glaube ganz fest daran, dass eine der wichtigsten Einstellungen sind, die man überhaupt für ein langes, gesundes Leben haben kann.
Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast kommt eigentlich aus dem Marketingbereich und hat dort gelernt, wie man Dinge kommunizieren sollte, damit Menschen es verstehen. Und diese Fähigkeiten hat er in den letzten 15 Jahren auf einen Bereich angewendet, aufs Thema Gesundheit, da vor allem den Bereich Longevity, also Langlebigkeit, und hat sich da einen Namen als einer von Deutschlands bekanntesten Erklärern rund um dieses Thema entwickelt. Er hatte in seinen beruflichen Stationen Zugang zu den führenden Köpfen, zu den Psychologen, zu den Wissenschaftlern, zu den Ärzten in diesem Bereich und hat sich dadurch ein Wissen angeeignet, was wenige Menschen im deutschsprachigen Raum darüber in der Breite vor allem haben. Nils hat ein Buch geschrieben, das heißt Spaziergang zur Unsterblichkeit, und sein Ziel ist nicht Unsterblichkeit, aber er hat mal zusammengefasst, was er über hunderte von Gesprächen vor seinem Podcast Mikro, einem der führenden Gesundheitspodcasts, aber auch nebendran mit Experten darüber gelernt hat. Und hat es zu einem sehr kurzweiligen Buch zusammengeschrieben und über die Highlights daraus, was wir im Alltag tun können, und zwar ohne Selbstoptimierungszwang, ohne Druck, ohne Stress, einfach ein paar kleine Dinge im Alltag zu verändern, dass wir nicht nur potenziell ein längeres Leben haben, sondern dieses Leben vor allem länger genießen können mit mehr Gesundheit. Heute, morgen, aber eben auch in vielen Jahrzehnten. Deshalb spannende Erkenntnisse. Teilweise ging es sehr tief in die Details rein, aber wer sich um dieses Thema Gesundheit, Langlebigkeit, wer sich dafür interessiert, für den ist diese Episode wie gemacht. Also ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Nils Behrens. Nils, wann hast du für dich entschieden, dass du unsterblich werden möchtest?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das schon entschieden habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, um die Frage ganz ehrlich zu beantworten, möchte ich das gar nicht. Das Thema Unsterblichkeit ist für mich tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren, dass man natürlich auch nicht alleine sein will. Und alleine unsterblich sein, das haben wir ja alle bei Highlander schon gelernt, ist nicht so erstrebenswert.
Es ist witzig, dass du Highlander bringst. Hier, meine Schwiegereltern sind gerade da, weil in diesen Tagen unser zweiter Sohn zur Welt kommen wird. Und dann haben wir direkt über Highlander. Ich habe gesagt, dass du da bist. Und dann haben wir so ein bisschen über Langlebigkeit. Was will man? Ist eigentlich wirklich ein Wunsch, ein Ziel, unendlich lange zu leben? Und da kam mir dieser Film, der war, glaube ich, in den 80er Jahren oder so, gell? Genau, waren wir noch jung. Und für die, die ihn nicht gesehen haben, das ist so eine Gruppe von Menschen, die ist unsterblich und stirbt nur dadurch, wenn sie in einem Schwertkampf enthauptet werden von einem anderen Highlander. Und der Letzte, der übrig bleibt von dieser Gruppe an Menschen, wird mit Sterblichkeit belohnt. Sondern wenn man da mal drüber nachdenkt, ist doch verrückt, dass die Unsterblichkeit haben, wo manche Menschen vielleicht nur naiv gedacht oder vielleicht auch zu Ende gedacht, das als Ziel haben, dass die sich nichts mehr sehnen, als sterblich zu werden. Und es ist in dem Film auch wirklich berührend. Es ist Jahrzehnte her, dass ich ihn gesehen habe, aber da ist viel hängen geblieben. Du erlebst, wie Menschen kommen und vor allem auch immer wieder gehen. Gell? Also diese Trauer, dass deine Kinder und Partnerinnen, Partner etc. Also das Konzept ist ja, wenn man es wirklich zu Ende denkt, wahrscheinlich kein erstrebenswertes. Und ich frage deshalb, es ist natürlich auch ein bisschen Provokation auf deinem neuen Buch, aber du bist einer der Deutschlands Top-Erklärer, wenn es darum geht, Langlebigkeit, Longevity. Und was ich an dir so schätze, wir kennen uns ja schon seit Jahren, ist, dass du eben nicht so dogmatisch rangehst und die Menschen unter Stress setzen möchtest. Du selbst bist auch eher ein entspannter Zeitgenosse. Und da möchte ich auch heute viel rausnehmen aus diesem Thema, dass es eben vielleicht die verkopfte Variante gibt, die Menschen eher krank macht, aber es auch eine entspannte Variante gibt. Und wenn wir uns diese Dinge rausnehmen, dann ist den Menschen, glaube ich, für das Jetzt und auch für das später geholfen. Bevor wir da aber hinkommen, Nils, was ist denn so aus deiner Sicht das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das früheste Ereignis in meinem Leben? Wow, darüber habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde es immer wieder so witzig, dass wenn ich mal irgendwie so einen Behördengang habe, dass die Menschen dann immer sagen, Nils Behrens, gelernter Bankkaufmann. Und das finde ich deswegen so lustig, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach so gar nichts mehr mit meinem Leben heute, mit meiner Welt heute so zu tun hat. Nichtsdestotrotz zeigt es etwas, was mich schon immer geprägt hat. Ich bin schon jemand, der sehr stark sich an Leitbildern, Vorbildern orientiert. Und genauso war es dann damals auch wieder ein Film aus den 80ern, gab es den Film Wall Street, der eigentlich eher von Oliver Stone, glaube ich, damals, wenn ich das noch richtig erinnere, der Regisseur, als Abschreckung des Kapitalismus gedacht war.
Und Gordon Gekko.
Und für mich war Gordon Gekko der Gott. Also von daher eigentlich totales Gegenteil. Also bei mir hat es nicht die abschreckende Wirkung gehabt, sondern dachte ich so, genau in diese Welt möchte ich kommen. Mhm. Hab dann, glaube ich, in der ersten Woche meiner Lehre dann bei der Deutschen Bank gemerkt, dass das mit der Gordon-Gekko-Welt hier nicht so viel zu tun hat. Und habe dann danach mein Berufsleben nochmal ein bisschen anders gemacht. Aber ich glaube schon tatsächlich, dass dieses Grundsätzliche, ich brauche schon so gewisse Leitbilder. Das ist etwas, woran ich mich sehr gut orientieren kann und was ich eben halt auch ganz gerne habe.
Mhm. Kannst du, wenn wir noch weiter zurückspulen, oft werden so Dinge ja auch in der frühen Jugend, in der Kindheit irgendwie angesetzt. Hat sich das da schon gezeigt? Kannst du das festmachen, mit welchen Werten, Glaubenssätzen du so von deinen Eltern ins Leben geschickt wurdest?
Ich hatte tatsächlich, ja, ist ganz passend, weil ich komme gerade vom Skifahren und ich hatte als Kind, hatten wir immer Skiurlaub in der Schweiz gemacht und dieses Chalet gehörte einem der ältesten Freunde meines Vaters. Und dann haben wir da Urlaub gemacht. Ich war relativ jung, ich würde sagen 7, 8, vielleicht 9, so. Und der Jobst hieß der Freund von meinem Vater und dann war da ein Paragleitschirmflieger und der, meine Mutter fragte, na Jobst, hast du das auch schon mal gemacht? Weil der einfach schon wahnsinnig viel, das ist auch so ein umtriebiger Mensch gewesen, war überall auf der Welt irgendwie schon zu Hause gewesen und viele Firmen gegründet und ich weiß nicht was. Und da hat mein Vater dann nur diesen Satz gesagt, meinte so, du musst nicht Jobst fragen, ob er das schon mal gemacht hat, sondern wann er das schon mal gemacht hat und wie er es gefunden hat. Mhm. Und da habe ich gedacht, das möchte ich, dass das eines Tages auch mal Leute über mich sagen.
Dass du dafür stehst, dass du alles probierst und ja, schon mal gemacht hast.
Genau, also das ist so ein bisschen, ich wurde neulich gerade in einem Interview gefragt, so auch zum Thema Vorbilder und da habe ich auch gesagt, das ist so ein bisschen die James-Bond-Attitude. So, also dass du, und dabei meine ich gar nicht sozusagen jetzt irgendwie die Welt retten oder die tollen Frauen verführen, sondern tatsächlich dieses immer überall her der Lage so ein bisschen zu sein, weil er dann irgendwie, keine Ahnung, jede Stadt schon mal weiß, wo da das beste Restaurant ist, dann irgendwie spontan auch mal dann irgendwie was kochen kann oder da wieder einen Freund hat oder ich weiß nicht was. Also diese große Bandbreite an Wissen, das ist tatsächlich auch das, was ich glaube, mich bis heute sehr stark auszeichnet. Gerade auch in diesem Longevity-Bereich. Ich behaupte, dass wahrscheinlich es wenig Menschen gibt, die so ein breites Wissen haben. Und es gibt Millionen von Menschen, die ein viel tieferes Wissen haben. Also du in deinem Bereich hast wahrscheinlich Faktor 10 mehr Wissen als ich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich in der Gesamtbandbreite von Gesundheit, nicht mal Longevity, sondern Gesamtgesundheit. Ich habe gerade gestern wieder die Situation gehabt, wo ich mich mit einer Zahnärztin relativ lange eben halt über einen AMMP8-Test unterhalten habe, wo die nur sagte, Mensch, also wahrscheinlich wäre es in 10% der aktiven Zahnärzte, was das eigentlich überhaupt für ein Test ist. So. Mhm. Und das meine ich eben halt. Also ich habe da schon eine recht große Bandbreite in diesem Thema und das ist das, was mir auch Spaß macht.
Und von dem Tag, wo du gesagt hast, Deutsche Bank ist doch nicht Wall Street, zu heute, wo du zu Recht sagst, ich kann es bestätigen durch viele Austausche mit dir, dass du ein sehr breites Wissen zum Thema Gesundheit, anwendbare Gesundheit im Leben hast. Was waren so die wichtigsten Meilensteine, die dir zu dieser Position, die dich hierhin geführt haben?
Die wichtigsten Meilensteine waren letztendlich gar nicht so viele. Ich hatte 2011 einen wahnsinnig guten Job bei der Firma TUI Cruises. Da war ich von Startup an als Marketing Director oder Director Marketing tätig. Auch dieser Name, mein Schiff, ist etwas, was bei mir in der Abteilung entstanden ist. Also auch die meisten Venues, das Design des Schiffs, alles drum und dran, ist bei mir entstanden. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Einfach so eine Marke von Anfang an mit relativer Freiheit zu schaffen und zu kreieren, das fand ich schon ganz toll. Und ich war da auch für verschiedene andere Dinge zuständig, die immer noch mein größter Stolz. Ich bin tatsächlich derjenige, der den größten Pool, der jemals auf einem Kreuzfahrtschiff gebaut wurde, erfunden hat. Okay. Was physikalisch, alle sagten, gar nicht möglich ist, aber ich wollte halt einen 25 Meter Pool haben und das war bis zu dem Zeitpunkt, hat es auch noch nie einer geschafft und ich hatte dann einfach eine relativ simple Idee, dass wir einfach 2 12,5 Meter Pools machen und dass wir da eine absenkbare Wand haben. Das heißt, nur wenn der Wellengang zu hoch ist, wird diese Wand hochgefahren. Mhm. Und dadurch war dann die physikalische Möglichkeit gegeben. So, also das sind so Dinge, ich war da total happy mit dieser Company. Und dann kam tatsächlich der CEO und der damalige Eigentümer vom Lanzerhof dann auf mich zu und suchte genau jemanden, der auf der einen Seite große Marken sozusagen schon mitentwickelt und geführt hat, was ich eben halt bei der TUI gemacht habe. Und auf der anderen Seite eine gewisse Startup-Erfahrung, was dann TUI Cruises letztendlich war, auch wenn mit 2 Riesenkonzernen im Hintergrund, mit TUI und Royal Caribbean, nichtsdestotrotz war es dann etwas von null an aufzubauen.
Und erzähl mal kurz für die Menschen, die es nicht so kennen, Lanzerhof-Gruppe in 2 Sätzen, wofür steht das?
Lanzerhof-Gruppe ist eine, also es war damals gar keine Gruppe, es war ein einziges Health Resort in, oder Gesundheitszentrum, wenn man so will, in Österreich bei Innsbruck. Und steht für eine ganzheitliche Gesundheit. Das heißt also, das Grundkonzept war immer, dass man auf der einen Seite eine High-End-Diagnostik hat. Das heißt also, dass du schon versuchst, die ganze Untersuchung nach den modernsten Leitlinien der Wissenschaft zu tun. Und auf der anderen Seite dann aber die, ich sage jetzt mal, die Heilung tatsächlich naturheilkundlich zu machen. Weil die meisten Dinge, die man sozusagen in der Schulmedizin macht, ja häufig eher eine Reparaturmedizin und eine Symptombekämpfung ist, nicht aber quasi die Wurzel des Problems dann eben gelöst. Und das ist das, wodurch der Lanzerhof sehr, sehr erfolgreich geworden ist, weil du eben halt nicht klassisch sozusagen in die Universitätsklinik gehst, um dich untersuchen zu lassen und dann anschließend in die Apotheke geschickt wirst. Und auf der anderen Seite, wenn du beim Naturheilkundler, beim reinen Naturheilkundler bist, musst du auch sehr stark vertrauen, dass der nicht vielleicht irgendetwas übersehen hat. So. Und deswegen, wir haben ja ein großes Vertrauen in apparative Diagnostik und auf der anderen Seite ist die Naturheilkunde eben halt das, die, was in den meisten Fällen eben halt wirklich dieser ganzheitlichen Medizin dann auch, ich sage es mal, die Rechenschaft bringt.
Mhm. Und da hast du dann mit Top-Experten in den verschiedensten Bereichen Kontakt gehabt und dann entsprechend auch dieses Wissen aneignen können?
Ja, also ich muss immer wieder sagen, ich bin da 2011 hingekommen und ich weiß nicht, wie es bei dir, Chris, ist, aber wenn du gar keine Krankheitshistorie hast, dann kennst du auch keine Experten. Das heißt also, ich wusste gar nicht, was ein Pneumologe ist. Ich wusste nicht, was ein Gastroenterologe macht. Ich wusste ganz, ganz viele Unterscheidungen nicht. Für mich ist auch das Thema Internist, Kardiologe, Unterschiede. Also das war für mich alles. Ich konnte wissen, das sind Ärzte, Punkt. Und ich wurde dann auch noch, während ich schon noch bei TUI Cruises war, wurde ich dann zwischendurch mal gefragt, ob ich mir mal eine Ärztin, ein quasi Vorab-Bewerbungsgespräch mit der führen könnte. Und ich so, okay. Und das war, glaube ich, einer der peinlichsten Momente, die ich insgesamt in meiner, ich sage jetzt mal, medizinisch angenäherten Laufbahn dann so hatte, weil die mich dann so Sachen fragte, so wie zum Beispiel, ja, und ich bin ja jetzt im Augenblick in der Gastroenterologie, so wie stark wird denn der Hamburger Standort dann auf Gastroenterologie ausgerichtet sein? Und ich wusste nicht, was Gastroenterologie ist. So, dann war dann die Frage dann irgendwie, da habe ich so noch geantwortet, naja, das müssen wir dann mal so gucken, das wollen wir natürlich stark auch mit der medizinischen Leitung dann auch gemeinsam kriegen. Ja, aber ganz konkret, ich meine, im Augenblick mache ich ja jeden Tag so und so viele Endoskopien. Werden wir das denn auch anbieten? Ich wusste aber auch nicht, was eine Endoskopie ist. Also von daher, ich bin da schon sehr bei Null gestartet, muss man so sagen. Und das ist das, was ich glaube für mich in meiner beruflichen Laufbahn mit am prägendsten war meine Zeit in der Werbeagentur bei Springer & Jacobi, wo der Gründer Konstantin Jacobi immer gesagt hat, wenn du wirklich gute Werbung für Mercedes-Benz machen möchtest, dann musst du auch mal unterm Auto gelegen haben und verstanden haben, wie der Motor funktioniert. Mhm. Und diesen Leitsatz, den würde ich sagen, den habe ich schon sehr gut verinhaltlicht. Das heißt, also ich habe mich dann im dem übertragenen Sinne beim Landshof auch sehr stark einfach mal unter den Motor gelegt und verstanden, was wir da eigentlich wirklich machen. Ich habe mir, ich weiß noch, das Erste, was ich gemacht habe, ist, es gab einen 12 Jahre lang Chefarzt vom Landshof, der hat ein Buch geschrieben. Da haben wir jetzt erstmal dieses Buch gekauft, um mal zu verstehen, was da eigentlich so dieses ganze Prinzip ist. Und das sind so Dinge, da bin ich gut drin, mich einfach wirklich tief in das Thema dann reinzuknien. Und ich bin da, glaube ich, immer noch jemand, der relativ schnell lernt, was das ganze Thema betrifft. Ich habe ja bei dir im Podcast gehört, dass wir, seitdem wir 25 sind, nicht mehr so schnell lernen können. Aber zumindest gebe ich mir das, was mein Gehirn hergibt, die Mühe, dann auch also die Sachen zu verstehen.
Absolut. Und das Gesundheitsthema ist ja ein riesiges. Wo kam der Punkt, kannst du dich noch erinnern? War es ein Moment, war es eine Tendenz, ein Trend, wo du gesagt hast, in diesem ganzen Thema ist gerade dieses Thema Langlebigkeit, Longevity. Wenn man jetzt auf LinkedIn 100 Leute fragen würde, wer ist der Longevity-Experte Deutschlands, würden wahrscheinlich sehr viele davon Nils Behrens sagen. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, das ist das Thema, was ich besetzen möchte, was ich verstehen möchte, wo ich eine Stimme werden möchte?
Es ist ganz interessant. Ich hatte ein Gespräch auf der OMR, das ist so eine Marketingmesse in Hamburg, Online Marketing Rockstars, und da hatte ich ein Gespräch mit zwei Leuten, einmal mit Matze Hilscher, das ist der Hotel Matze, einer der größten Interview-Podcasts in Deutschland, und mit Michael Trautmann, das ist ein ehemaliger Kollege aus der Springenden Jacobi-Zeit, der einen Podcast heißt, der hat mittlerweile drei, aber einer, mit dem er bekannt geworden ist, ist On My Way to New Work, also er ist so der New Work-Mensch auf LinkedIn. Und mit beiden habe ich mich über das Thema Podcast unterhalten, dass ich eben halt schon länger darüber so ein bisschen damit liebäugle, und dann haben die mir dann so ein bisschen Hilfestellung gegeben und mir so ein bisschen aufs Pferd geholfen. Und dann habe ich dann beschlossen, einen Gesundheitspodcast zu starten. Und das Witzige war, dass ich mir überlegte, wie er denn heißen könnte. Und ich bin damals dann auf den Namen Forever Young gekommen, weil ich fand, das Spannende daran ist, dass ich sage jetzt mal, der Schirm, den man damit spannt, so breit ist. Warum? Weil ich wusste ja schon von Anfang an, dass wir auch Orthopäden bei uns in einer Landshofgruppe haben. Und dann kannst du sagen, naja, aber jung bleiben und Orthopädie ist vielleicht nicht auf den ersten Blick so da. Aber du kennst das ja selbst vielleicht schon aus jüngeren Jahren, wenn man dann irgendwie lange auf dem Boden, Fußboden gesessen hat und dann irgendwie nicht so ganz galant aufsteht dann oder einem irgendwas dabei wehtut. Dann hat man ja schon vielleicht auch mit Mitte 20 gesagt, boah, ich werde alt. Mhm. So, verstehst du, was ich meine? Und deswegen fand ich dieses Thema, alt werden, hat ja in dem Sinne etwas, was ganz viele Leute in einem anderen Zusammenhang auch benutzen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Mhm. Und da es mir eben halt in dem Podcast ging, eben halt jede Art von gesundheitlicher Einschränkung zu adressieren, habe ich ihn so genannt. Mhm. Und dadurch wurde ich dann eigentlich qua Titel ein ganz klein bisschen zu einem Longevity-Podcast. Mhm. Und irgendwann haben wir auch, ich glaube nach dem ersten Jahr, es hieß am Anfang Forever Young, der Gesundheitspodcast, und dann haben wir irgendwann umgestellt in Landshof der Longevity-Podcast, mhm, und waren damals relativ früh mit dem Wort auch dabei. Mhm. Das fand ich ganz lustig. Ich glaube, ich schreibe es auch in dem Buch. Wir haben dann mal eine Umfrage gemacht, weil wir mal gucken wollten, verstehen die Leute dieses Wort überhaupt? Mhm. Und das war dann eine repräsentative Umfrage von 5000 Leuten, alle Altersklassen. Und 12% der Deutschen wussten, was das Wort Longevity bedeutet. 12%. Okay. Also, und dann haben wir in dem Zusammenhang gefragt, ja, und welche Marke steht am ehesten für das Thema Longevity? Und die Antwort finde ich ja nach wie vor immer noch sehr, sehr gut. Die war nämlich Miele.
Okay.
Weil diese Waschmaschinen natürlich sehr langlebig sind. Mhm. Und deswegen sah man, dass damals noch gar nichts hinterlegt war. Mhm. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, wenn ich diese Forschung, Gott, ein großes Wort, wenn ich diese Studie noch einmal wiederholen würde, Studie ist auch ein großes Wort. Umfrage ist das richtige Wort. Dann glaube ich, da sind wir wahrscheinlich immer noch bei unter 30%, vermute ich. Ich glaube, man tendiert ja immer, wenn man in so einer Bubble drin ist, dass man denkt, das wissen jetzt alle. Aber das ging mir gerade auch beim Schreiben des Buches auch immer so, wo ich immer denke, so, muss ich jetzt noch mal Mitochondrien erklären? Und dann denke ich immer wieder, wahrscheinlich schon.
Mhm. Was ich beobachte ist, also dieser Begriff ist auf jeden Fall in einer gewissen Gemeinschaft, Community bekannt, aber er ist immer mehr negativ belegt, gerade der englische Begriff Longevity. Und bevor wir jetzt in die ganzen Inhalte einsteigen, dein wunderbares Buch, möchte ich mir nochmal da deine Perspektive drauf lernen. Denn viele würden, ich würde sagen, vor allem Menschen, die 40 plus sind, vielleicht 45, 50 plus, würden das mit Selbstoptimierungswahn, mit jetzt wollen die junge Leute alle uralt werden und wissen alles besser und so. Es gibt Netflix-Dokus von Menschen, die sagen, sie wollen unsterblich werden etc. Wie guckst du auf diesen Begriff? Kriegt man den nochmal gedreht in etwas nur Positives oder glaubst du, dass da schon eine gewisse, du bist ja auch Markenexperte, dass man da, du sagst es jetzt bewusst in deinem Buch nicht, sondern Spaziergang zur Unsterblichkeit, da steht eben nicht Longevity. Also wie beobachtest du den Trend und das Branding dieses Trends im Moment?
Ich sehe es genauso, wie du es eigentlich jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast. Und ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, der erste Satz in meinem Buch ist, ich hasse Longevity. Und warum? Mhm. Weil ich erstmal die Begrifflichkeit, Langlebigkeit, wenn man sie einfach mal übersetzt, falsch finde. Da kommen wir jetzt gerade wieder zurück zu dem Anfang unseres Gesprächs. Ich glaube, dass ein Leben, was sich nicht mehr wie Leben anfühlt, nicht unbedingt noch weiter in die Länge gezogen werden sollte. Das, ich will jetzt hier nicht sagen, muss man es vorzeitig beenden, aber es noch weiter auszuweiten, halte ich jetzt für nicht erstrebenswert. Mhm. Und deswegen für mich ist ganz, ganz wichtig verbunden, dass letztendlich geht es um das Thema Gesundheit. Und Gesundheit bedeutet für mich nach wie vor einfach Freiheit. Freiheit, das zu tun, was ich machen möchte. Ich komme gerade vom Skifahren. Ich konnte jetzt die letzten Tage Skifahren. Ich habe mein komplettes Skigepäck dabei, inklusive Skischuhe, und trage das jetzt gerade schon durch das vierte Verkehrsmittel. Und da reden wir jetzt wirklich wahrscheinlich in der Summe über 30, 40 Kilo, keine Ahnung was. So, ich habe es nicht gewogen. Mhm. Aber mein Körper gibt mir die Freiheit, das zu tun. Und das ist so das, was ich meine. Ich möchte mir diese Freiheit, die ich heute habe, alles zu tun, was ich möchte, so lange wie möglich erhalten. Mhm. Und ich finde nicht, dass der Begriff Langlebigkeit das widerspiegelt. Mhm. So, von daher erstmal ist die Begrifflichkeit per se nicht ganz ideal gewählt. Deswegen macht Nina Ruge, benutze ich immer das Wort gesunde Langlebigkeit, was es schon ein bisschen mehr trifft. Aber letztendlich finde ich, geht es, so einfach es klingt, um Gesundheit, so um die Freiheit, die einem die Gesundheit bringt. Mhm. Deswegen, ich hatte es jetzt neulich auch schon gesagt, ich habe dann diesen Begriff Nowevity, weil ich sage so, ich möchte ja jetzt gut leben. Und das ist genau auch das, was ich denke, mit anderen Begrifflichkeiten auch schon passiert ist. Das Thema Biohacking zum Beispiel, fand ich ganz interessant, hat sich innerhalb der Bubble, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, auch in so eine Freak-Richtung entwickelt. Auch das Witzige ist ja, dass auch der viel zitierte Ryan Johnson gar nicht so sehr für Longevity steht, sondern wird ja immer als der bekannteste Biohacker der Welt sozusagen dann irgendwie bezeichnet. Das heißt also auch da...
Da müssen wir kurz erklären, den kennt nicht jeder. Brian Johnson, ein wohlhabender Mensch, glaube ich, auf anderem Wege wohlhabend geworden, der sich zum Ziel gesetzt hat, sein Alter umzukehren, also jünger zu werden und das mit sehr großem Aufwand in allen Dimensionen betreibt. Gibt es eine Netflix-Doku dazu und manche himmeln ihn an für seine Kompetenz, seine Disziplin, Zielstrebigkeit und andere wiederum sagen, der hat sie nicht alle und irgendwo dazwischen kann man sich selber einordnen, aber ist zumindest jemand, der die Diskussion treibt. Egal, absolut, ob man das kopieren möchte, nachahmen möchte, aber man kann lernen von solchen Menschen. Deshalb habe ich persönlich da erstmal großen Respekt vor.
Total, total. Und ich hatte das Glück, ihn mal kennenzulernen. Und ich glaube wirklich, dass der sehr glücklich mit dem Leben jetzt ist, was er für sich gewählt hat. Der kommt aus der IT-Branche, hat da vorher ein sehr ungesundes Leben geführt, also von daher sehr viel Raubbau an seinem Körper betrieben, um ihn in diese finanzielle Freiheit zu bringen, die er dann heute hat. Mhm. Aber er möchte, also A, natürlich in das alte Leben nicht zurück, aber ich glaube, der ist mit sowas, das ist ITler, der hat den Zustand 1 und 0. Mhm. So, und Amelie ist auf 1. Verstehst du was ein bisschen, was
ja,
ich meine?
Absolut.
Also der geht all in, was das Ganze
betrifft. Voll. Was ich an diesem ganzen Trend wirklich beachtenswert finde, ist, dass sich auf einmal viele Menschen dazu entscheiden, ihre Zukunft, auch ihre weit entfernte Zukunft, stark zu priorisieren. Und das ist erstmal sehr unmenschlich, weil wenn wir menschliches Verhalten beobachten, dann wird normal immer die kurzfristige Belohnung einer langfristigen, das kennen wir schon aus dem Experiment der Kinderüberraschungseier, wenn du das Ei jetzt nimmst, dann gibt's nichts mehr, wenn du wartest, kriegst du später zwei. Und viele Kinder, gerade als Kind sind die Impulse noch nicht so kontrollierbar, aber auch wir Menschen handeln sehr oft, um die kurzfristige Belohnung einem langfristigen Vorteil vorzuziehen. Und jetzt sagen auf einmal Millionen von Menschen, auf einmal ist mir total wichtig, im Alter noch gesund zu sein. Wie erklärst du dir diesen Mindset-Shift, diese Veränderung der Einstellung? Wo beobachtest du, passiert das im Leben der Menschen? Ist das häufig an ein bestimmtes Event geknüpft? Oder wann fangen Menschen auf einmal an, so ein bisschen anders zu denken?
Ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es unterschiedliche Motivationen. Das eine ist natürlich so ein bisschen die Angst vor der Sterblichkeit, grundsätzlich. Die zweite ist das, was mich antreibt, die Angst vor den gesundheitlichen Einschränkungen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, wie hoch tatsächlich der Leidensdruck ist oder die Bereitschaft grundsätzlich des Investments ist, in Themen zu investieren, wo man sozusagen wirklich erst den Effekt in der langfristigen Zukunft sieht. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ich werde ja relativ häufig immer nach meiner Meinung gefragt, auch teilweise aus Investmentsicht. So. Und es gibt eben halt ein Produkt, was wir auch im Landshof angewendet haben. Das nennt sich, also diese Art von Treatment nennt sich IHHT, also Intervall-Hypoxie-Hypoxie-Training. So, da setzt man eine Maske auf. Und dann switcht diese Atemluft, die dazugeführt wird, zwischen unter dem normalen Sauerstoffgehalt und über dem normalen Sauerstoffgehalt. Das heißt also, wir sitzen hier in München, wir werden wahrscheinlich 21% Sauerstoff in der Luft haben. Und man geht dann da auf, je nachdem wie der Körper reagiert, das wird auch alles parallel gemessen, auf, ich sag jetzt mal, 15% Sauerstoff, vielleicht auch sogar tiefer. Also man rutscht dann eben halt so runter, dass die Sauerstoffsättigung im Blut so um die 80% runtergeht. Also wenn wir jetzt hier normal atmen, werden wir die wenigsten haben 100, aber wenn ihr jetzt einen Pulsoximeter anschließt, haben wir wahrscheinlich 98% Sauerstoffsättigung im Blut.
Das heißt, man simuliert ein Höhentraining.
Man simuliert ein Höhentraining und dann simuliert man auf einmal eine Hypoxie. Das heißt also, man gibt mehr als 21% Sauerstoff rein. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen wie beim Krafttraining auch so, wo du dann einmal die Hantel hochnimmst und die Hantel wieder runternimmst, sozusagen so. Und warum erzähle ich gerade dieses konkrete Beispiel? Das hat eine wahnsinnig gute stimulierende Wirkung auf deine geliebten Mitochondrien. Also insgesamt hat das eben halt eine sehr gute Zellstimulanz. Jetzt ist es aber so, dass das Produkterlebnis nicht gerade gut ist. Warum? Kann man sich vorstellen, dass man, wenn man auf einmal weniger Sauerstoff atmen kann, genau, erstmal so ein bisschen denkt, so, was ist hier los? Und das gleicht dieses Mehr an Sauerstoff nicht so aus, dass du denkst, ah Mensch, ja, so viel Sauerstoff, ist ja so ein großartiges Gefühl. Produkterlebnis nicht so richtig toll. Und der große Unterschied jetzt zum Beispiel beim Eisbaden, da werden ja wahrscheinlich viele Leute auch sagen, beim Eisbaden finde ich jetzt das Produkterlebnis auch nicht so toll, aber man hat in der Regel so ziemlich genau 45 Minuten später so eine krasse Dopaminausschüttung, dass man sich total gut fühlt.
Die lange anhält.
So, und von daher ist das Postprodukterlebnis total gut. Und beim IHHT hast du weder noch. Das heißt, du machst das eigentlich nur, um langfristig sozusagen deine Mitochondrien zu stimulieren. Du wirst dann insgesamt ein bisschen mehr Energie haben und allem drum und dran. Aber du hast nicht diesen einen Effekt. Also weder während des Trainings.
Noch kurz danach.
Sondern on the long run, also langfristig, wirst du dann idealerweise deine Mitochondrien besser trainiert haben. Und das werden wir ja auch dann alle in deinem Buch nochmal dann auch lesen können, wie wichtig eben halt gut trainierte Mitochondrien sind. Und das heißt also, man wird langfristig mehr Energie spüren, hoffentlich. Ja. Aber du weißt es besser als ich, dass davon natürlich noch ein paar mehr Faktoren abhängen. Das heißt, dass rein ausschließlich ein IHHT-Training zu mehr Energie führt, da können ja durchaus nochmal die ein oder anderen Faktoren eben halt eine Rolle spielen. Und deswegen ist das so ein Investment, was wir gesehen haben, die wenigsten Leute langfristig dranbleiben.
Also ich sag klar, aber es ist klar, weil es genau das, was du sagst. Man muss schon irgendwas fühlen. Menschen machen ja immer Dinge aus zwei Gründen, entweder mehr Freude oder weniger Schmerz. So, und in dem Fall fühlst du ja erstmal nur mehr Schmerz.
Genau.
So, und du musst dir theoretisch aber sagen, dass ich in x Jahren oder Jahrzehnten vielleicht einen Benefit haben werde. Und das ist natürlich ein sehr unattraktives Chancen-Risikoprofil.
Und da gibt es eben halt einige Longevity-Zentren, die zum Teil eben halt wirklich schon wieder geschlossen haben oder unerfolgreich sind, weil sie genau diese Treatments anbieten, die dieses Problem nicht zu lösen. Da gibt es auch die hypobare Sauerstofftherapie und andere Themen, Rotlichttherapie und solche Themen. Da sind so ganz viele Sachen dabei, die eben halt genau diese Punkte nicht bringen. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, den du eigentlich ja deine Frage war, dass es so ungewöhnlich ist, dass Menschen bereit sind, für das Investment in die Zukunft schon gewisse Themen, Zeit, Geld zu investieren. Und da würde ich sagen, sind sie eigentlich gar nicht.
Okay, verstanden. Wichtige Unterscheidung. Jetzt lass uns mal zu deinem Buch kommen. Titel: Spaziergang zur Unsterblichkeit mit kleinen Schritten länger besser leben. Und es startet damit, ich lese es vor, Longevity klingt erstmal nach Silicon Valley Startup und Menschen, die in ihren eigenen Blutwerten wohnen, diese vielleicht sogar besser kennen als ihre Nachbarn. Es bringt schon viele der Vorurteile auf den Punkt. Nach Eisbädern, NAD-Infusionen und dem Versuch, den Tod mit einem Tracker zu überlisten. Aber darum geht es hier nicht. Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, wie deine Perspektive drum auf das Thema ist, aber worum geht es dann in deinem Buch, wenn das nicht die Themen sind, die die Menschen vielleicht am Anfang vermuten würden?
Ich glaube, dass das Leben immer noch zum Leben da ist, und ich glaube, dass alles, was du für deine Langlebigkeit machen kannst, sollte auch in dein Leben passen und sollte dir auch langfristig Freude machen. Und deswegen ist es auch bewusst kein Ratgeber, sondern es ist wirklich ein Spaziergang, den ich mit dir mache oder mit meinen Lesern da mache. Und ich gehe einfach durch die Themenwelten sozusagen wie durch so eine kleine Ausstellung, gehe ich durch die verschiedenen Themenwelten und erzähle dir was zu den verschiedenen Exponaten. Und dann, vielleicht ist dann noch sogar besser der IKEA-Einkauf, kannst du dann für dich entscheiden, was du in deinen Einkaufskorb packen möchtest. Mhm. Und weil letztendlich, wir reden ja darüber, guck mal, ich bin jetzt 52 Jahre alt, ich will nicht unsterblich werden, aber wenn ich gut 120 werden kann, ohne massive gesundheitliche Einschränkungen, das ist das, was der aktuelle Stand der Wissenschaft sagt, unser Körper zu fähig sein könnte, dann würde ich sagen, gerne.
Nehme ich.
So, das heißt, wir reden über fast 70 Jahre. So, das heißt, wenn ich mir jetzt anfange, Gewohnheiten aufzuerlegen, die mir überhaupt keinen Spaß machen, die meine Lebensqualität vielleicht sogar massiv einschränken. Und das soll ich jetzt noch die nächsten 70 Jahre, also mehr als ich überhaupt alt bin, durchziehen, dann muss ich sagen, möchte ich vielleicht dieses Leben auch gar nicht haben. Mhm. Und das ist genau das, warum ich glaube, dass es eben halt gut ist. Ich versuche eben halt anhand von ganz anschaulichen Bildern zu erklären, warum was wie relevant ist. Und dann musst du für dich entscheiden, ob das für dich Sinn macht, ob das auch in dein Leben passt und ob du es die nächsten 70, 75, 80, in welchem Altersstand du gerade bist, auch anwenden möchtest.
Macht total Sinn. Du hast angesprochen, du hast schon wahnsinnig breites Wissen und einen Großteil hast du wahrscheinlich direkt aus der Hand runtergeschrieben. Aber welche neue Erkenntnis, welche Studie, welches Faktum hat dich in der Recherche für das Buch am meisten überrascht, wo du sagst, krass, das haut mich um?
Ich hatte nicht so diesen einen großen Krass-Moment. Ich hatte viele kleine, und ich finde da so mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich etwas, was wahrscheinlich mit zu einem meiner Leibgerichte vielleicht auch sogar mitgehört ist. Ich liebe Bauernfrühstück. So, meistens eben halt tatsächlich ohne nochmal Schinken oder Speck dabei, sondern einfach nur die Kombination aus Kartoffeln und Ei. Mhm. Und es ist so, dass ich habe eben halt relativ viel über das Thema Ernährung, und da gibt es ja die Mikronährstoffe und die Makronährstoffe, und einer der Makronährstoffe ist Proteine, und Protein ist ja sowieso ein sehr großer Hype. Und dann gibt es einen Referenzwert für das Thema Proteine, und das ist das klassische Hühnerei. Das klassische Hühnerei hat dann den Referenzwert von 100. Das heißt, es hat die perfekte Zusammensetzung von Aminosäuren, so dass der Körper es eben halt gut verarbeiten kann.
Wenn man jetzt, Beste Wertigkeit.
Mhm. So, wenn man jetzt eben halt zum Beispiel im Vergleich ein Rindfleisch nimmt, dann heißt es, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, 72 oder 78 als Referenzwert. Das heißt also weniger. Das heißt also, die Wertigkeit ist nicht so hoch wie beim Hühnerei. So, und das Spannende ist, dass wenn du Kartoffeln mit Ei kombinierst, die Wertigkeit auf 130 steigt. Mhm. Und das fand ich insofern ganz spannend, weil die Kartoffel an sich ja keine Proteine mitbringt, aber durch die Kombination mit den komplexen Kohlenhydraten ist eben halt die Wertigkeit erhöht. Mhm. Und das ist ja wirklich interessant, dass du das in ganz vielen Kulturen, da schreibe ich auch drüber, hast, dass du zum Beispiel in Indien eben halt sehr gerne Linsen mit Reis verbindest, dass du in Südamerika Bohnen mit Mais kombinierst und auch, wenn du so willst, das sind die Kohlenhydrate einfach nicht so komplex, aber trotz allem auch Hummus mit Brot sozusagen. So. Also es gibt so ganz häufig, dass du die Kombination eine Erhöhung der Wertigkeit bringst, die eigentlich an der Theorie überraschend ist. Mhm. Praktisch finde ich deswegen so spannend, weil das ist etwas, was ich eben halt in meiner Landshofzeit gelernt habe, dass wir einfach unheimlich viel altes Wissen haben, wo wirklich Menschen schon viele Dinge richtig gemacht haben und erst die Forschung nachträglich gesagt hat, warum es denn eigentlich richtig ist. Und das ist so, so faszinierend, dass solche Gerichte eben halt ja eine so lange Historie haben. Ich meine, Bauernfrühstück wird wahrscheinlich den Namen daher haben, weil es tatsächlich früher die Bauern mal so gegessen haben. Und weil es ihnen eben halt die Kraft gegeben hat, um die Feldarbeit zu machen.
Interessant. Ich glaube, den Trend beobachten wir an häufigen Stellen. Oft werde ich auch scherzhaft von meinen Klienten gesagt, das hat meine Großmutter oder Urgroßmutter mir auch schon gesagt. So, die jetzige Generation mit dem modernen Lifestyle hat viele Dinge aber verlernt oder aus dem Auge verloren. Und nur die Aussage einer Großmutter reicht nicht mehr, um die Menschen zurückzuführen. Aber wenn Zahlen, Daten, Fakten, Studien, Grafiken etc. das belegen, dann hilft es Menschen, durch das Verständnis der Mechanismen vielleicht wieder zu alten Routinen zu kommen, die uns über Jahrhunderte auch gut getan haben. Du hast gerade Ernährung angesprochen, eins deiner Paradedisziplinen und ein wichtiger Prozess, den man ja auf dem Weg für ein langes, gesundes Leben verhindern möchte, sind ja Entzündungen im Körper. Und viele Menschen wissen ja nicht so wirklich, was man mit Entzündungen meint. Man weiß, dass man mal eine Halsentzündung oder so hat, aber wenn Experten wie du von chronischen, langfristigen Entzündungen sprechen, wie können wir uns das vorstellen? Und gleich werde ich dich dann fragen, mit welchen Ernährungsarten wir das auch lindern können. Was ist erstmal die Art von Entzündung, die wir vermeiden wollen langfristig?
Auch dazu eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit. Da ist es so, dass ich auf dem Lande groß geworden bin und wohnte relativ dicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und die Freiwillige Feuerwehr war mehr so eine Partyfeuerwehr, muss man das so fairerweise sagen. Das heißt, die Leute haben, glaube ich, mehr Zeit damit verbracht, dann irgendwie das als Kneipe zu benutzen, als dass sie jetzt, sage ich mal, wirklich große Trainings in Sachen Löschvorgänge gemacht haben. So, es war einfach ein Teil der sozial-kulturellen Aktivität in meinem Dorf. Und da gab es dann eben halt tatsächlich eine Scheune, die gebrannt hat, und dann ist dann die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt, hat in diese Scheune gelöscht. Und dann war das dann irgendwie große Aufregung und alles, und so sind alle abgefahren, und dann hat sich danach aber ein Schwelbrand entwickelt in diesem Gebälk der Scheune, und dann hat sie dann irgendwann nochmal wieder angefangen zu brennen, war dann also quasi nicht vollständig gelöscht und ist dann natürlich dann irgendwann auch dann komplett, dann war sie auch nicht mehr zu retten. So. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen mit den Entzündungen im Körper. Das heißt also, es ist wie ein leiser Schwelbrand, den man nicht wirklich am Anfang spürt, aber irgendwann bricht die Scheune dann doch zusammen. Mhm. Und das nennt sich eben halt Silent Inflammation, ist der englische Begriff, also wirklich die stille Entzündung, die sich im Körper dann so ausbreitet. Und das ist eines der Hauptfaktoren, warum wir eigentlich altern. Deswegen spricht man auch da im Englischen, die haben ein Kunstwort daraus jetzt auch gemacht, aus Inflammation, also Inflammation, und dem Thema Altern, Aging, also Inflamm-Aging sozusagen, ist dann so der Fachbegriff. Und das wird, wie du schon richtig sagst, aus zwei Gründen ausgelöst. Der eine Hauptgrund, und das ist das, weswegen ich auch so viel in meinem Buch über Ernährung rede, ist die Ernährung. Und das zweite ist tatsächlich Stress. So, weil auch unser Körper nicht für diesen permanenten Stresslevel ausgerichtet ist. Und die einzige Chance, die wir haben, unser Altern zu verlangsamen, ist eben halt diese Entzündung versuchen runterzubringen.
Wenn man jetzt nicht weiß, ob man Entzündungen hat, wie kann man das rausfinden?
Es gibt nicht so einen ganz klassischen, ich sage jetzt mal, Einzelmesswert sozusagen, so, sondern du kannst eben halt verschiedene Botenstoffe auch dir anschauen und das daran sehen. Das heißt also, nehmen wir mal jemanden, um jetzt mal bei dem Thema Stress zum Beispiel zu sein. Also es gibt auch einen Blutwert sozusagen für Entzündungen im Körper, aber es gibt eben halt auch verschiedene andere Faktoren, die damit eben halt eine Rolle spielen. So. Und da gibt es für mich einen ganz wichtigen Faktor, das Interleukin-6. Das ist einer der Botenstoffe, die, wenn du so willst, da schreit der Körper kurz Alarm, hier ist gerade ein Problem. Und da gibt es Studien zu für Menschen, die Pflegefälle zu Hause haben. Also insbesondere so Parkinson- oder Alzheimer-Patienten zu Hause pflegen. Das sind Menschen, die in der Regel eine sehr hohe Belastung, permanente Belastung haben dann so. Und deswegen hat man dann festgestellt, dass diese Menschen einen sehr hohen Interleukin-6-Level haben. Und dieser Interleukin-6-Level ist einer der besten Indikatoren dafür, dass man sehen kann, dass der Stresslevel permanent zu hoch ist. Das Gleiche ist eben halt auch, dass du hast ja einen Aura-Ring rum, also so ein kleines Wearable, da siehst du eben halt deine Herzratenvariabilität. Das sieht man meistens, das ist eben halt die Anpassungsfähigkeit deines Körpers, sozusagen schnell auf irgendwas zu reagieren. Wenn deine Herzratenvariabilität sehr niedrig ist, ist das auch ein sehr guter Indikator. Bei den Blutwerten gibt es eben halt einen Entzündungsmarker des CRP. Mhm. Also der CRP-Wert, und da kannst du eigentlich auch nochmal sehen, wie hoch sozusagen deine Entzündungsbelastung im Körper ist. Das sind so die drei Faktoren, die ich mir jetzt sozusagen da verstärkt anschauen würde. Aber ich finde, das Spannende ist, dass du das ja auch da wieder ganzheitlich betrachten musst.
Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ich muss gar nicht so sehr meinen Wert messen, ich glaube, dass ich gerade bei der Ernährung so ein paar Dinge wahrscheinlich nicht ganz richtig mache. Jetzt, viele Menschen beurteilen ihre Ernährung daran, ob sie Übergewicht haben, ob sie vielleicht die richtigen Nährstoffe kriegen. Aber das Thema Entzündungsvermeidung ist ja nochmal ein weiteres, worüber noch sehr wenig gesprochen wird. Also könntest du mal so die 2, 3 gröbsten Fehler nennen oder das, was auf Entzündung den stimulierendsten Effekt hat, wo man sagt, mit wenig Aufwand, wenn man da, ich bin immer ein großer Freund von Fehlervermeidung. So Perfektion ist immer die letzten Prozentpünktchen rausholen. Aber was sind so große Dominosteine, wenn man sagt, da fahre ich ein bisschen die Frequenz runter, dann tue ich meinen Entzündungswert nur dem Vermeiden der Entzündung schon richtig großen Gefallen.
Genau. Du hast 2 große Faktoren. Du hast eine, was löst Entzündung aus, und das andere ist, was kann die Entzündung reduzieren. Mhm. So. Und die Top 3 mit Sicherheit in unserer Gesellschaft, was Entzündung auslöst, ist Nummer 1, ist das Thema, also bei Ernährung, ist das Thema Zucker.
Mhm.
Das zweite ist meistens eben halt diese High-Processed Foods, das heißt also
verarbeitete Lebensmittel.
Genau, vielen Dank, die hochverarbeiteten Lebensmittel und Alkohol. So, und das sind so wirklich, so würde ich mal sagen, so mit die 3 Haupttreiber in dem Alltag. Wenn man das deutlich nach unten fährt oder idealerweise versucht, eben halt komplett zu vermeiden, dann hast du da eben halt 3 große Entzündungsbringer schon mal deutlich nach unten gebracht.
Mhm.
Auf der anderen Seite sind immer die sogenannten Antioxidantien.
Mhm.
So, das sind eben halt Dinge, die Entzündung nach unten bringen. Und da sind so Klassiker wie Beeren, sind da ganz weit vorne, eben halt die Entzündung nach unten zu bringen. Das ganze Thema der Omega-3-Fette ist auch etwas, was eine sehr positive Wirkung hat, eben halt die Entzündung nach unten zu bringen. Oder eben halt auch, man kann es eben halt auch mit verschiedenen gezielten Supplements eben halt auch noch machen. Da gibt es eben halt, also warum sage ich Supplements? Weil einer der mitpotentesten Antioxidantien ist, gehört unter anderem das Thema Astaxanthin dazu. Das ist eben halt eine Grünalge, die lustigerweise knallrot ist, die auch den Flusskrebsen ihre rote Farbe gibt und den Lachsen und den Flamingos. Und das ist so eine der hochpotentesten Antioxidantien, die man so zu sich nehmen kann. Jetzt ist es ja so, dass wir im Alltag jetzt nicht so viel Astaxanthin-Algen zu uns nehmen. Deswegen gehe ich da jetzt speziell eben halt tatsächlich mal auf ein Supplement-Thema ein. Aber auch jetzt, auch wenn ich nur 3 sagen wollte, aber auch das Thema der Q10, insbesondere eben halt auch da wieder für die Mitochondrien-Gesundheit eben halt, aber auch für die Entzündung nach unten zu bringen, auch sehr, sehr wertvoll.
Ich glaube, die Stichpunkte, die du jetzt gesagt hast, die haben wir alle ja schon zigmal gehört. Aber die Frage ist, wann macht man es wirklich? Wann geht man, also wann guckt man wirklich, dass man genug Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt? Man weiß, dass man fettigen Fisch nehmen sollte oder supplementieren oder wie auch immer. Aber ich finde dieses Thema Entzündung, es kommt auch hier schön raus, das ist nochmal so ein zusätzlicher Motivator, weil man sieht ihn nicht, das macht es zum Problem. Aber man kann sich natürlich die Werte, die du jetzt auch besprochen hast, mal einfach für eine Bestandsanalyse ansehen, aber diese Schwelbrand-Analogie, die macht für mich total Sinn, und da reden wir nicht über Selbstoptimierung, über 120 werden. Ich möchte eigentlich einen Körper haben, wo es möglichst wenig Schwelbrände gibt, und wenn ich weiß, dass ich dadurch ein paar senkende Maßnahmen oder gar nicht dazu kommen lassen, diese Brände ein bisschen runterfahren oder vermeiden kann, dann macht es erstmal auch fürs Hier und Jetzt schon total viel Sinn für mich.
Total. Und um auf deine Frage zu kommen, also ich finde, das Tolle ist ja an der Ernährung, du machst ja in der Regel 3-mal am Tag, kannst du ja eine Entscheidung treffen, ob du sozusagen in die linke oder in die rechte gehst. Also gehe ich Richtung Entzündung oder gehe ich Richtung Anti-Entzündung. So. Und das ist natürlich etwas, was nicht so kompliziert sein muss. Da sind wir wieder bei unserer Großmutter, die einfach alles, was du nicht als Nahrungsmittel oder was sie nicht als Lebensmittel identifiziert hätte, würde man, wenn man das einfach weglässt, dann hast du schon großen Dienst geleistet. Mhm. So, was meine ich damit? In dem Augenblick, wo es einen Beipackzettel gibt, weißt du eigentlich, also eine Ingredients-Liste.
Mhm. Zutaten.
Eine Zutatenliste. Mein Englisch muss ich wirklich mal dran arbeiten. Also auf jeden Fall eine Zutatenliste gibt, weißt du schon, dass du dann etwas hast, was im Zweifelsfall eben halt Teil des Problems ist. Mhm. So. Und deswegen alles, was man frisch zubereitet, alles, was man selbst kochen kann, damit machst du eben halt schon mal sehr, sehr viel richtig. Und da sind leider auch so ein paar Dinge dabei, die man unterschätzt. Also ein gutes Brot zum Beispiel, denkt man so, das muss doch noch gut sein. Aber meistens ist das, was du also klassischerweise als gutes Brot im Supermarkt kauft, hat ja dann in der Regel dann auch wiederum eine Zutatenliste, die teilweise dann eben halt schon ein bisschen überraschend auch manchmal ist. So,
und hier haben wir wieder das Problem, wie du, als du es vorhin bei diesem Hypoxie-Training besprochen hast. Wir haben kurzfristig einen hohen Benefit. Erstens, diese Dinge sind einfach und schnell zuzubereiten, was ein Problem für Menschen löst, die wenig Zeit, wenig Muße für Essenszubereitung haben. Und es schmeckt gut, meistens. Mhm. So, und das zu reduzieren für das theoretische Wissen, dass eben die Entzündungen runterfahren. Das ist nicht ganz einfach. Und ich sage das deshalb, weil Menschen dann denken, sie haben keine Disziplin, keine Willenskraft oder so. Aber erstmal ist menschlich, dass wir immer das, was wir kurzfristig sehen, fühlen, schmecken, priorisieren. Aber wenn eben Menschen wie dir es mal so schön in Bilder packen und erklären etc., vielleicht führt es dann dazu, wenn man, genau wie du sagst, links oder rechts gehen kann, es muss ja nicht asketisches Leben sein, aber dass man halt häufiger in die Richtung geht, dass man vielleicht mal das Fertigprodukt in welcher Form auch immer lässt und nur die Kichererbsen nimmt oder was auch immer, eine Karotte beißt oder sowas. Da gibt es auf jeden Fall viele Wege. Ein zweites großes Thema auch in deinem Buch, insgesamt in der Diskussion, was auch ich finde, die meisten Menschen vernachlässigen, ist Krafttraining. So, weil wenn man Krafttraining hört, dann denkt man erstmal an sportinteressierte Menschen, an Fitnessstudio interessierte Menschen, an Pumper, die ein Interesse daran haben, aus ästhetischen, aus anderen Gründen sich Muskelmasse aufzutrainieren. Aber, und ich bin ja auch tief in der ganzen Studienlage drin, wir wissen, dass es ein viel größeres Konzept dahinter steht. Also wer nicht mit einem ausreichend austrainierten Muskelpaket über den ganzen Körper durchs Leben geht, wird in Probleme reinlaufen. Also was übersehen Menschen, die sagen, ich habe mit Fitnessstudio und so oder mit Krafttraining insgesamt gar nicht so viel am Hut. Ich mache mein Jogging, ich dehne mich ein bisschen, aber das ist nichts für mich. Was übersieht man da?
Ich finde, das Spannende ist tatsächlich, dass man sagen kann, dass die Muskulatur die beste Absicherung ist, die man haben kann, um gesund und lange zu altern. Da wir Deutschen ja dazu tendieren, uns gerne Versicherungen für alles Mögliche dann irgendwie zu machen. Das heißt also, ich glaube, es gibt kaum ein Land in der Welt, wo es so viele Versicherungspolicen für alles Mögliche gibt. Da verstehe ich immer gar nicht so, warum eine der besten Versicherungspolicen, die erhältlich sind, in dem Sinne durch Krafttraining, so sehr vernachlässigt wird. Und wir haben da jetzt gerade am Wochenende ein längeres Gespräch auch zugeführt, dass auch in meiner Schulzeit Pumpen tatsächlich noch so ein Bodybuilder-Image hatte. Also, absolut. Und ich glaube auch, dass da viele von nicht so richtig losgekommen sind. Ganz viele Frauen lehnen es ab, Krafttraining zu machen, weil sie Angst davor haben, zu bulky, also zu kräftig, zu maskulin auszusehen. Mhm. Und ich kann jetzt irgendwie für mich sagen, ich trainiere mindestens dreimal die Woche im Gym und ich würde gerne noch kräftiger aussehen, tue ich aber nicht.
Bis man dahin kommt, ist ein Weg.
Und bis man dahin kommt, ist ein Weg. Und insbesondere, wenn man auch erst in einem höheren Alter dahin kommt, ist der Weg noch länger. Aber, und da zitiere ich auch eine Studie aus Kopenhagen, die sogenannte LISA-Studie, da haben sie eben halt verschiedene Männer wie Frauen im Seniorenalter mal für ein halbes Jahr lang wirklich intensives Krafttraining mit schweren Gewichten machen lassen. Und haben dann festgestellt, nachdem sie dann nach 6 Monaten damit wieder aufgehört haben, dass der Nachhalleffekt dieses Krafttrainings noch 4 Jahre später im Vergleich zu der Vergleichsgruppe sichtbar war. Das heißt also, alleine die Vorstellung, dass du eigentlich nur mal ein halbes Jahr lang dich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und intensiv da wirklich Zeit investierst, dass du davon eigentlich 4 Jahre lang dann noch nachträglich profitierst, finde ich doch schon eigentlich eine tolle Vorhersage. So. Mhm. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, all diese Menschen werden sich ja schon währenddessen gut gefühlt haben. Die absolut fühlen sich jetzt nicht erst in 4 Jahren gut, sondern währenddessen. Mhm. Und das ist so einer der selbst wenn du an all das nicht glaubst, was ich sozusagen dir jetzt erzählen könnte, was das eben halt für deinen Stoffwechsel bedeutet, etc. pp., ist es doch so, dass man sich doch von, also es ist doch von der Logik her klar, dass wenn du deinen Körper nicht mehr selbst durch dieses Leben tragen kannst, das heißt also, wenn du nicht mehr ohne Rollator die Treppe hochkommst, wenn du nicht mehr alleine aus dem Bett aufstehen kannst, all diese Dinge quasi nicht mehr machen kannst. Und das wird ja automatisch passieren, dadurch, dass die Muskulatur immer weiter abnimmt. Das heißt also, in dem Augenblick, wo ich nicht in meine Muskulatur investiere, das ist ja die sogenannte Sarkopenie, dann fängt es eben halt an, dass es dann relativ über die Jahre dann nach unten geht. Und relativ ist deswegen nochmal so wichtig zu erwähnen, dass insbesondere die Frauen nach der Menopause, das heißt also nach ihrer letzten Blutung, ihrem letzten Eisprung, tatsächlich nochmal die Geschwindigkeit, wie sich ihre Muskulatur abbaut, nochmal verdoppelt, wenn man nichts dagegen tut. Mhm. Und deswegen ist es für viele Leute dann so überraschend, dass sie dann zwischen, ich sage jetzt mal, 50 bis Mitte 60 dann auf einmal so schnell dann nochmal nach unten gehen, weil da eben halt wirklich irgendwann dieser Punkt erreicht ist, wo man quasi die Reserven, die man abgebaut hat, wenn man gar nichts für seine Muskulatur hat, dann fängt ja an, die Muskulatur ab dem 25. Lebensjahr sich abzubauen. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn man die ganze Zeit immer weiter abbaut, dass man dann irgendwann an diesen Punkt kommt, wo eben halt gewisse Alltagstätigkeiten und Alltagsbewegungen nicht mehr möglich sind. Mhm. Und deswegen will ich nur sagen, es ist A, nie zu spät. Aber wenn du mich fragst, was ich, wenn ich mit all dem Wissen, was ich heute habe, gerne anders gemacht hätte, dann würde ich sagen, ich hätte gerne früher in meine Muskulatur investiert. Warum? Mhm. Weil ich sehe das gerade bei einem Freund von mir, der mit mir Skifahren war, der ist nochmal 5 Jahre älter als ich. Wenn wir einen Bizepsvergleich machen würden, dann würde ich sagen, verliere ich den immer. Mhm. Warum? Weil der sehr aktiv eben halt schon damals trainiert hat und der einfach ein ganz anderes Muskelgedächtnis hat. Der trainiert auch heute noch. Nichtsdestotrotz, den werde ich im Leben nicht mehr einholen können, zumindest nicht, wenn er von heute auf morgen jetzt komplett aufhört zu trainieren. Mhm. Geht ja auch nicht darum, den größten Bizeps zu haben, verstehe mich nicht falsch. Absolut. Es geht nur einfach darum, dass es natürlich, wenn du ein größeres Depot hast, was du dann eben halt in der Zeit, wo deine Muskulatur noch aktiv wächst, also bis zum 25. Lebensjahr, investierst, wenn du da irgendwie in ein größeres Depot investierst, dann ist der Abbau, von dem du dann nach unten gehst, natürlich ein anderer, als wenn du dieses Depot nicht aufgebaut hast.
Mhm. Und viele, die jetzt zuhören, sind nicht mehr 25, und es entsteht ja auch immer so ein Frust, wenn man sagt, ja, hätte ich vor 10 Jahren oder so, aber hier gilt die Aussage, von jetzt weg ist jeder Tag, wo man damit anfängt, ein besserer. Denn du hast Stichwort Sarkopenie gesagt, ich finde es immer wieder faszinierend, dass einfach die Muskulatur, wenn man sie nicht nutzt, abbaut.
Genau.
So, das ist einfach so. Man kann sich nicht, es bleibt nicht, wie es ist. Man denkt ja, wenn man nichts tut, bleibt es so. Aber es ist im Fall der Muskulatur nicht so. Man kann dann nur vielleicht Männer, die dann vielleicht 60 oder so sind und ein Foto von sich von hinten sehen dann, dass die Po-Muskulatur auf einmal sehr viel weniger ist als vor 10, vor 15 Jahren. Einfach, weil man diesen Muskel nicht bewegt hat. Und das finde ich wichtig. Man muss ja nicht zum krassesten Fitnessstudio-Guru werden, aber gucken, dass die Muskulatur bewegt bleibt. So, und da kommen wir wieder zum Treppensteigen, da kommen wir zum Einkäufe tragen und die Getränke vielleicht vom Auto auch mal nach Hause tragen und nicht die Kinder das machen lassen. Also auch dieses kleine Anstrengungen im Alltag führen zumindest dazu, dass man vielleicht den Status quo halten kann und nicht in den Abbau reingeht.
Das ist ja das, was ich in meinem Buch auch habe, so gleich als eine ersten Hexe, so eine Liegestütze am Tag, das ist ja auch einer deiner Lieblingstipps.
Ja.
Und da muss man wirklich so sagen, diese eine Liegestütze am Tag, die wird ja in dem Sinne jetzt deine Muskulatur nicht retten, aber du gibst natürlich ein klares Signal an deine Muskulatur jeden Tag, hallo, ich brauche dich noch.
Ja.
Und ich finde halt einfach, das Tolle ist, also auch ich habe heute Morgen wieder meine Liegestütze gemacht und es ist ja Tagesfassung. Und das heißt also, wenn du jetzt sagen würdest, jeden Tag 20, 30, 40, was auch immer du zu fähig bist zu machen, dann wirst du irgendwann an einen Punkt kommen, wo du es auch mal dann ausfallen lässt, weil du krank bist, weil du dich heute nicht so fühlst, weil du schlecht geschlafen hast, keine Ahnung was. Aber diese eine, die kannst du halt immer machen. Und wenn du die einfach als nicht verhandelbar hast, dann ist das eben halt ein sehr, sehr schönes, klares Signal an deinen Körper, jeden Tag zu sagen, hallo Muskulatur, ich brauche dich noch.
Und ich beobachte auch, dass viele Menschen, die zum Beispiel Kinder kriegen, kommt immer drauf an, wann man Kinder kriegt. Wenn man mit Ende 20 Kinder kriegt, dann ist man noch am anderen Punkt. Aber ich bin jetzt Mitte, Ende 40, habe jetzt einen 2-jährigen Sohn, jetzt kommt bald der zweite Sohn. Und mein Anspruch ist immer, dass meine Muskulatur stärker bleibt als die Gewichtszunahme von meinem Sohn. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel beim Bizeps-Training im Moment bei 16 Kilo. Für manche viel, für andere wenig. Aber ich weiß jetzt, er ist bei 13 Kilo. Ich kann ihn ihn gerade ohne Probleme so im Arm halten. Das ist meine Motivation. Zusätzlich mache ich Core-Training, damit ich nicht in die Schieflage komme. Denn ich weiß, aus der Schieflage kommen Rückenprobleme etc. Also da hilft mir ein konkretes Warum, wie so oft im Leben. Wenn man einen Grund hat, darauf zu trainieren, dann ist es ein großes. Und das Problem, was viele Menschen ja haben, ist, sie stecken den Sand in den Kopf so lange vor den möglichen Konsequenzen. Jetzt hast du vom Rollator gesprochen oder wie auch immer. Da sagen Menschen, oh, bleib mir doch mit diesen Gedanken weg. Aber ein Weg, Verhalten wirklich zu ändern und zu sagen, heute fange ich an, ist, sich wirklich mal emotional in diese Situation reinzubeamen. Denn wenn sie Realität ist, ist der Weg daraus sehr, sehr viel mühsamer, als wenn man präventiv vorgeht. Menschen sind eben in Prävention nicht so gut, aber gerade beim Krafttraining, ich habe mal ein Bild gelernt, ich weiß nicht genau, von wem es kam, aber da war so dieses Bild, wenn man einen Papierflieger, so einen Gleitflieger, von einem hohen Berg runterschmeißt, dann braucht es sehr, sehr lang, bis er am Boden ankommt. Man springt von einem hohen, also von einer hohen Basis ab. Wenn du aber irgendwann nur noch auf so einem kleinen Hügelchen stehst, dann kannst du so hart schmeißen, wie du willst. Der Flieger wird sehr früh auf dem Boden landen. Und die Analogie, die hast du auch in anderen Worten vorhin gebracht. Also wenn man einfach jetzt anfängt, gegen das Alter, gegen den Muskelabbau anzutrainieren, dann wird man es irgendwann später sehr, sehr viel einfacher haben.
Total. Und ich finde auch tatsächlich, also ich für meinen Teil habe jetzt die letzten Jahre wirklich viel investiert. Das war jetzt gerade so ein Trend auf Social Media mit 2016 versus 2026. Haben jetzt ja ganz viele Leute ihre Bilder gepostet. Und ich habe da auch ein Bild gepostet, wo ich an einem Triathlon teilnehme. Und wenn ich dann mich heute sehe, im Vergleich, wie ich da aussehe, dann würde man in der Fitnesssprache sagen, war ich ein ganz schöner Lauch. Also man sieht, dass ich da einfach ein reiner Ausdauersportler war. Man sieht, dass meine ganze Muskulatur überhaupt, also die war eigentlich nicht sonderlich definiert oder sichtbar. So, und das ist, auch daran sieht man, 42 versus 52, also man kann, da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Und ich finde es so toll, auch dieses Thema Alltagsbewegung, weil du es nochmal ansprichst, es gibt ja auch diese Dokumentation über die Blue Zones, die Regionen in der Welt, wo die Leute eben halt überproportional alt werden. Und wenn man dann schaut, wie die in Okinawa leben, dann ist das normal, sich auf den Boden zu setzen. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist der Gastgeber. Und dann stellst du fest, oh, warte mal, Getränke sind alle, ich hole nochmal eben. Und oh, warte mal, jetzt mache ich den Nachtisch oder den Vorspeise oder keine Ahnung was. So, wenn du dir vorstellst, du hast dann eine Situation beim Essen, wo du 4-5 Mal hintereinander vom Boden aufstehst, dann kannst du dir ja vorstellen, wenn wir beide das jetzt machen würden und wir sind jetzt nochmal wahrscheinlich für unser Alter fitter als der Durchschnittsdeutsche, dann würden wir nach 4-5 Mal wahrscheinlich auch schon so sagen, puh, so, also jetzt reicht es auch mal mit dem Aufstehen hier wieder so. Und das ist natürlich eine ganz tolle Art des Trainings, die in der Kultur begründet ist, dass man, weil man diese Core-Anspannung, die du dadurch natürlich auch wirklich mitbrauchst, so, und die Muskulatur, die dadurch gefordert wird, aus dem Boden aufzustehen, die nimmst du natürlich mit und dadurch haben die natürlich auch ein tolles permanentes Training.
Könnten noch ewig weitergehen, machen vielleicht eine Sonderepisode dazu, aber lass uns mal zum nächsten großen Block kommen, der auf einer Buzzword-Ebene thematisiert wird, aber ich glaube, in der Konsequenz noch gar nicht so sehr verstanden wird. Und das ist Mindset, also Einstellung zum Leben insgesamt. Denn wir reden jetzt über viele Dinge, die auch teilweise anstrengend sind. Und bei den Leuten geht wahrscheinlich schon so das Bild los, oh, jetzt wird alles anstrengender, ich habe eh schon so viel Stress im Leben, dann wird das Leben noch stressiger. Und bei all dem, und das zeigen ja auch die Studien von den glücklichsten Menschen, die ins hohe Alter kommen etc., dass das, wie wir aufs Leben gucken, wie viel Stress wir haben in der Konsequenz, aber jetzt nicht nur beruflicher Stress, sondern Angstlevel, Einstellung zum Leben, dass das ja alles ein ganz, ganz wichtiger, fast schon so ein, ich würde sagen, wie ein Querschnittsthema, was über all dem liegt. Und bevor wir da ein paar Tipps kommen, was ist Stand heute, Nils, so deine größte Angst, wo du sagst, das könnte bei deinem Plan, lange gut zu leben, dir hormonell, emotional, vielleicht sogar Gegenwind geben?
Ich weiß nicht, ob es eine größte Angst ist, aber ich glaube, dass jeder von uns, das ist ja deine Expertise, sieht, dass wenn man mal gerade Probleme hat, die einen sehr beschäftigen, können persönlicher Art sein, können beruflicher Art sein oder sonst was, dass das ja sehr häufig auch eine Auswirkung auf den Schlaf haben kann. Und ich würde behaupten, dass ich davon auch alles andere als gefeit bin und merke das immer wieder, wenn mich Themen sehr stark beschäftigen, dass damit dann eigentlich mein Schlaf auch leidet. Und wenn dann eben halt das dann über mehrere Tage dann auch mal so geht, über einen längeren Zeitraum, dass du damit dann natürlich eine der wichtigsten Reparaturmechanismen deines Körpers dann eben halt in seiner Qualität reduzierst. Das würde ich sagen, ist für mich vielleicht eine der größten Themen, wo ich dann merke, dass ich wäre da gerne noch resilienter. Ich arbeite schon an vielen Dingen. Mhm. Aber das ist sozusagen einer der Punkte, wo ich sagen würde, das hat den größten Effekt wahrscheinlich auf meine Langlebigkeit.
Und wenn du jetzt mal von den Methoden weggehst, sondern auch so ein bisschen auf die inhaltliche Komponente, du bist jetzt Anfang 50, hast du gesagt, was sind so innere Überzeugungen, Glaubenssätze, die dich vielleicht in anderen Phasen deines Lebens noch geplagt haben, wo du jetzt aber mit der Lebenserfahrung sagen kannst, hey, das hätte ich mal früher entspannter sehen können. Also welche Glaubenssätze haben sich als falsch für dich rausgestellt?
Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Glaubenssatz für mich war, sondern eher das Gegenteil. Ein negativer Glaubenssatz, der falsch war, sondern ich habe, ich glaube mit 16 oder sowas mal irgendwann einen Film geguckt, der hieß Mr. Destiny. Das ist kein sonderlich erfolgreicher Film mit Michael Caine in einer der Hauptrollen und James Belushi. Und da geht es eben halt darum, dass das Ganze, wie der Name schon sagt, so ein bisschen dieses Thema Schicksal. So. Und ich bin seitdem, auch wenn das gar nicht so sehr die Botschaft dieses Films ist, habe ich so dieses, entschuldige nochmal dieses Englische, dieses Everything Happens for a Reason, also alles hat seinen Grund, warum es passiert, hat sich dadurch für mich sehr eingebrannt. Und das ist etwas, was ich in meiner Lebenserfahrung dann wiederum sich sehr häufig bewahrheitet hat. Dinge, die erstmal als Rückschlag wahrgenommen werden, Dinge, die erst einmal negativ daherkommen, ganz häufig zu etwas Gutem geführt haben.
Kannst du uns ein Beispiel geben?
Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel, was... vielleicht ein aktuelles Beispiel, ein ganz relativ aktuelles Beispiel ist der Sohn eines guten Freundes von mir, der hat sich damals beworben für eine Rolle von König der Löwen, ein Musical, was eben halt in Hamburg seit vielen, vielen Jahren läuft, als Jugenddarsteller. Und dann hatte diese Rolle aus verschiedenen Gründen nicht antreten können, nehmen können. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit der Schule zu tun und bla bla bla. Für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Das war also das, was er machen wollte. Dann ist er kurz Zeit später in ein Casting gekommen für eine zukünftige Boyband, die quasi alles bezahlt. Die Gesangsausbildung, die auch ein bisschen Schauspielausbildung, Tanzen etc. pp. Ein Projekt in L.A., das heißt, er ist damals mit jungen Jahren, ich glaube 15, 16 Jahren, ist er dann mit seiner Mutter und Schwester dann rüber und dann waren sie in L.A. und haben dann wirklich diese sehr hochwertige Ausbildung dann bekommen. So. Das heißt, das hätte er nicht bekommen, wenn er jetzt schon bei König der Löwen angestellt gewesen wäre. Das heißt also, im Grunde war der eine Rückschlag, hat ihm zu etwas Besserem geführt. Hat eine wahnsinnig gute Ausbildung bekommen, wahnsinnig viele gute Kontakte in der Musikbranche und allen drum und dran gemacht. Dann hat das leider aber auch nicht so richtig funktioniert. Das heißt also, es hat ihm dann wieder einen Rückschlag gegeben. Das heißt also, dieses tolle Projekt, wofür jetzt so viel investiert wurde, hat nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz hat er dann daran geglaubt, dass er weiterhin in dieser Musikszene sein möchte, hat wirklich sich so das allerletzte Geld von seinem Vater so mehr oder minder nochmal so geliehen, weil der gerade auch ein bisschen wirtschaftlich ein Problem mit einer Gründung hatte nach Corona, der ist Gastronom. So, und dann ist der mit diesem letzten Geld nach L.A. nochmal wirklich investiert in seinen Traum, dass er irgendwie nochmal einen Song produziert, der irgendwie ein Erfolg wird. Und dann hat er eben halt einen Volltreffer gelandet, dass das so ein weltweiter Erfolgshit geworden ist, mit David Guetta zusammen produziert und ist dieses, wenn ich so sage, jetzt 9 p.m. on a fucking Friday, haben viele Leute jetzt sozusagen den Song im Kopf. Und jetzt ist er auf einmal ein weltweit gefragter DJ. Ich will nur sagen, der hat im Grunde genommen eigentlich so mehrere Rückschläge in seinem Leben dann irgendwie immer wieder gehabt, die ihn jetzt aber quasi dahin geführt haben, wo viele Leute von träumen, irgendwann mal zu sein, wenn sie ihm halt eine Karriere im Musikbusiness machen möchte. So. Verstehst du ein bisschen, was ich überhaupt hinaus möchte? Also beide Rückschläge, die jetzt wahrscheinlich auch viele andere Auf und Abs sozusagen dabei waren, haben aber deutlich gezeigt, dass es am Ende ihn dann doch auf ein Ziel gebracht haben. Und das finde ich eben halt so spannend, dass du siehst. Und das ist bei mir auch, ich sage jetzt mal nicht in diesem krassen Maße, aber ich merke halt einfach für mich immer wieder, dass ich mit Rückschlägen dadurch immer wieder so ein Urvertrauen habe, dass ich immer die recht häufig so ein bisschen an mir abprallen lasse und die Motivation habe, weiterzumachen.
Worüber haben wir mit Blick auf das Buch noch nicht gesprochen, was dir ganz besonders am Herzen liegt? Es gibt noch ganz viele spannende Kapitel, viele Geschichten etc., aber was ist das, was die Hörer auf jeden Fall wissen sollten, bevor sie da einen Blick reinwerfen?
Ich weiß nicht, ob ich zwei Sachen machen darf, Bitte. Aber ich versuche sie auch kurz zu halten. Ich finde, bei dem Thema Mindset gibt es gibt es ein, ähnlich wie bei dem Thema Entzündung, es gibt eben halt die Antioxidantien und die Oxidieren, das Essen, was die Entzündung auslöst. Mhm. So ist es im Grunde genommen bei dem Mindset auch. Das heißt also, du hast Menschen, die glauben, dass sie für etwas schon zu alt sind, sind die, die auch schneller altern. Das heißt also, wenn du in dem Augenblick, wenn du dich dabei erwischst, nee, dafür fühle ich mich jetzt schon zu alt, dann weißt du, dass du eigentlich schon im falschen Mindset oder im falschen Ausrichtung unterwegs bist. So, während Menschen, die eine ausgeprägte Neugier haben, und da finde ich ja das Wort Neugier einfach ein Imageproblem, aber wirklich so wissbegierig sind, Lust aufs Leben haben, sind die, die auch wirklich studienbasiert länger leben. So, und deswegen, ich glaube ganz fest daran, dass Neugier eine der wichtigsten Einstellungen sind, die man überhaupt für ein langes, gesundes Leben haben kann und auch einer wahrscheinlich der unterschätztesten Punkte. Und ich finde, weil ich so sage, dieses Imageproblem, wir werden als Kinder ja davon abtrainiert, neugierig zu sein. Und das ist genau meiner Meinung nach das Problem. Und ich habe tatsächlich meiner Tochter zum Abschluss ihres Studiums eine kleine Kette geschenkt, da steht hinten drauf Stay Curious. So. Mhm. Und das siehst du auch im erfolgreichen Menschen, die bekannte Stanford-Rede von Steve Jobs, dem Gründer von Apple, der dann sagt, stay curious, stay foolish. Mhm. Ist eine seiner bekanntesten Reden, die er in der Stanford University für die Absolventen dann gehalten hat. Genauso wie einer der wichtigsten Credos von Arnold Schwarzenegger ist dieses Stay Hungry, was ja auch das mit impliziert. So, und ich glaube einfach, dass wenn wir es uns erlauben, neugierig zu bleiben, bleiben wir auch anpassungsfähiger für alles, was kommt. Und ich glaube auch, dass das Leben durch seine Vielfalt, die es dann auch für dich aufrechterhält, auch insgesamt interessanter wird. Und das ist auch so einer meiner großen Motivationen. Jeder kennt dieses 6 Wochen Sommerferien als Kind waren wahnsinnig lang. Und heute sind 6 Wochen so schnell vorbei. So, und woran liegt das? Es liegt an der Summe der neuen Eindrücke. Das heißt, umso mehr deine Erlebnisdichte ist, eine Summe der neuen Eindrücke, desto mehr muss dein Gehirn verarbeiten und desto mehr steigt dein subjektives Zeitempfinden. Und deswegen ist alleine das doch schon das Beste, was du machen kannst. Selbst wenn du de facto nicht länger leben kannst, kommt dir dein Leben länger vor. Und deswegen finde ich, ist das doch eine der größten Motivationen, die wir haben können, dass du, wenn du auch alles andere nicht beeinflussen kannst, kannst du dein subjektives Zeitempfinden positiv beeinflussen.
Den Punkt, den du jetzt ansprichst, den finde ich so schön, dass du es jetzt sagst, weil ich hatte letztens mit meiner Frau eine Diskussion über Zeit und Zeitempfinden. Und wenn du auf ein Kind aufpasst, dann hast du Situationen, wo die Zeit gefühlt gar nicht vergeht. So geht es mir zumindest und vielen Eltern auch. Und wir haben so eine Kaffeetasse, die wurde uns von einem Anbieter von Spielzeug geschickt. Da stand, the days are long, the years are short. Und das bringt es auf den Punkt. Unser Sohn ist jetzt erst 2,5 Jahre, aber gefühlt wie im Flug vergangen. Aber einzelne Tage, gerade wenn man vielleicht nicht, wenn das Wetter nicht so schön ist oder das Kind krank ist oder so, können sich zäh und lang anfühlen. Und jetzt kam der Punkt, ich habe wirklich früh für mich die folgende Erkenntnis gehabt, dass Zeitverbringen mit dem Kind, die gefühlt nicht vergeht, ist doch eigentlich das Schönste, was du haben kannst. Denn unter der Prämisse, dass man Zeit mit dem Kind genießt, das muss ich jetzt hervor, aber das ist etwas, was ich sehr genieße. Aber wenn wir mal in so einer Matrix aus 4 Feldern denken, die Zeit wird als schön oder nicht schön wahrgenommen und sie vergeht schnell oder nicht schnell, dann hat man ja das Unschönste, der unschönste Quadrant ist doch, dass es nicht schön ist und schnell vergeht. Mhm. So, und das ist eben der andere Quadrant, dass es wahnsinnig schön ist, aber gefühlt gar nicht vergeht. Und da hatte ich eben genau das zu meiner Frau gesagt, in der ganzen Longevity-Diskussion ist doch der einfachste Hebel erstmal, sich Dinge auszusuchen, die nicht im Flug vergehen, sprich Langeweile kreieren. Und das fand ich deshalb beachtlich, weil Langeweile hat auch ein Imageproblem. Man würde auch sagen, wenn jemand sagt, wie war es im Urlaub und man sagt, der war langweilig, dann würde man doch eher so ein Oh, du Armer entgegenkriegen. Ja, so, aber das ist doch schön, wenn Zeit nicht verfliegt. Denn die Frage ist ja, wenn jetzt ein Nachmittag in dem Fall verflogen ist, wenn er schnell vergangen ist, was ist dann? Dann geht man ins Bett, der nächste Tag. So, also wo führt es hin, wenn alles schnell vergehen soll? Ist doch viel schöner, wenn die Dinge langsam vergehen und wenn sie dann auch noch schön sind. Da habe ich für mich so gemerkt, das ist mein Longevity-Hack Nummer 1, wenn ich einfach aus der gegebenen Anzahl Jahren objektiv gemessen schöne Zeit in einer Langeweile verbringe, da will ich viel Zeit verbringen. Wie guckst du auf diesen Gedanken?
100% ist es das. Wobei ich finde, genau wie du sagst, das Thema Langeweile natürlich eine gewisse, auch ein Imageproblem hat. Aber für mich ist ja Langeweile auch mal dieses Thema in Reizreduktion. Das heißt also, dass du einfach wirklich in dem Augenblick mal auch wirklich keine Eindrücke, dann eben halt nochmal so keine neuen Eindrücke sozusagen hast. Und auch das setzt bei mir immer eine unglaubliche Kreativität frei. Ich habe das zu meinem 50. Geburtstag, bin ich auf dem Jakobsweg gepilgert und habe da bewusst so gut wie nichts mit dabei gehabt. So gut wie nichts. Das heißt, was heißt so gut wie nichts? Also ich hatte zwar ein Smartphone, aber dieses Smartphone hatte eine andere Nummer als sonst. Es war nicht mein normales WhatsApp drauf. Das heißt, ein Smartphone hatte nur zwei Gründe. Oder sagen wir mal drei. Das eine ist im Zweifelsfall mal eine Herberge vorauszubuchen und zu gucken, ob die noch frei ist. Ab und zu mal nach dem Weg zu schauen. Und zur Not sozusagen Erreichbarkeit zu haben. Mhm. Aber alles andere war sozusagen, hatte nichts mit meinem normalen Leben zu tun. Also selbst meine E-Mail-Adresse war eine andere, etc. pp.
Wie lange hast du das gemacht?
Ich musste leider nach 11 Tagen abbrechen, weil ich overpaced habe. Ich habe dann irgendwann tatsächlich angefangen, zu viel zu laufen und habe dann ein entzündetes Sprunggelenk bekommen. Das war ein bisschen schade. Aber ich will dir sagen, es hat bei mir wahnsinnig schnell ging es, dass ich wie so einen alten Freund dann wieder entdeckt habe. Das war wirklich dann so, dass ich durch diese inneren Monologe, die in meinem Kopf dann da so waren, weil ich eben auch die meiste Zeit eigentlich alleine unterwegs war, einfach wirklich so tolle Gespräche mit mir hatte, die ich über ich würde sagen, sogar Jahrzehnte in diesem Maße nicht mehr zugelassen habe.
Wenn die Stimulanz von extern kommt.
Genau, genau. Und weil wir ja auch so selbstoptimiert sind, das heißt also, schau doch mal in dem Augenblick, wenn man die Leute auch nur 5 Minuten auf die Bahn warten, gucken alle in der Zeit auf ihr Handy. So, wenn ich mache das selbst auch, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit dann fahre, höre ich einen Podcast dabei. Weißt du, also du hast ja einfach so eine unglaubliche Optimierung an Informationsdichte sozusagen in deinen Kopf reinzubringen, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil davon bleibt immer das Wenigste auch hängen. Das ist so das, was hier auch einer deiner Gäste, der Dr. Volker Busch, auch mal gesagt hat. Ich glaube nicht, dass den Begriff 1:1 benutzt hat, aber ich habe so ein bisschen als so eine Einsacktiefe der Information. Das heißt also, wir haben ja gar keine Möglichkeit, dass die Informationen sich mal wirklich dann ins Gehirn setzen können, weil dann schon die nächsten wieder kommen. Das heißt, die werden ja dann wirklich fast weggewischt von den nächsten Informationen.
Erinnert mich, sorry, wenn ich unterbreche, aber es gibt ja auf Social Media auch viele Menschen, die sich damit brüsten, will ich nicht sagen, aber zumindest es mit anderen Menschen teilen, dass sie zum Beispiel jede Woche ein Buch lesen oder jeden Tag ein Buch lesen oder so. Gibt es Challenges, 365 Bücher. So, keins davon sitzt ja.
Nein.
So, deshalb, mir hat mal ein sehr weiser Mentor gesagt, wenn du ein gutes Buch hast, dann lies das lieber 7 Mal, bevor du 6 weitere Bücher liest. Das mag für Menschen wie Stillstand wirken, aber es ist total stark, wenn du in ein richtig gutes Buch ein zweites, ein drittes Mal, du hast auf einmal das Gefühl, da stehen neue Sachen drin, einfach weil du eine andere Tiefe da drin hast. Oder? Aber wenn man natürlich immer definiert, ich möchte möglichst viel, viel Verschiedenes lesen, dann hat man ja diesen Drang. Vielleicht liest man das Ende gar nicht, weil man denkt, das nächste gleich, wie so Netflix oder Reels, einfach weiterschieben. Und das zieht sich bei vielen, inklusive mir, ist einfach so eine Art zu leben geworden, aber man muss es nicht ungehindert zulassen, sondern man hat immer wieder Möglichkeiten, auch dagegen zu arbeiten.
Gerade wo du sagst Bücher, also um es auch mal einfacher zu machen, auch das Thema Filme. Wenn man einen richtig guten Film geguckt hat, dann habe ich den früher in meiner Kindheit, aber auch in meiner Jugend und ich würde sagen auch noch in den 20er Jahren, dann auch mir echt öfter angeschaut, weil ich den so gut fand.
Rocky 3 habe ich bestimmt 50 Mal in meiner Jugend angesehen.
Ja, ich hab auch so 2, 3 Filme, die ich gerade als Teenager aufgesehen habe, aber ich will nur einfach sagen, das ist für die Generation meiner Tochter, die jetzt immerhin auch schon Gen Z ist, also von daher auch jetzt schon Mitte 20, ich weiß nicht, wie wenig Filme die in ihrem Leben doppelt gesehen hat. Mhm. Ich würde sagen, die kannst du wahrscheinlich in einer Hand, und über dreifach wollen wir ja gar nicht reden. Mhm. So, und genau.
Was ist der zweite, den ich ausgelassen habe?
Na, du hast ihn nicht ausgelassen. Für mich ist der Punkt, der natürlich immer wieder der wichtigste Faktor für ein langes, gesundes Leben ist, ist natürlich das Thema gute soziale Kontakte. Weil andersrum, Einsamkeit ist so ungesund wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Und deswegen müssen...
Das behauptest nicht du, das gibt's solide Forschung dazu.
Gibt es eine Studie zu. Und auf der anderen Seite sieht man eben halt die längste Longevity-Studie, die es eben halt bisher gibt. Das ist die Harvard Grand Study, oder die hat jetzt mittlerweile auch einen neuen Namen, aber die ist einmal als Harvard Grand Study gestartet, die wiederum sagt, dass das der wichtigste Faktor ist für ein langes, gesundes Leben, ist, gute soziale Kontakte zu haben. Und da geht es gar nicht so sehr um die Quantität, sondern um die Qualität. Und deswegen ist so mein Rat, den ich auch immer mitgebe, ist, dass man in die drei Fs investieren sollte. Und das Witzige ist, wenn ich das auf der Bühne sage, dann kommen die meisten mehr oder minder schnell auf die ersten zwei F, also Freunde und Familie. Und das dritte F sind Fremde. So, und warum Fremde? Weil es natürlich in der Natur der Sache sind. Auch da springen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück, dass wenn du sehr lange lebst, dass natürlich automatisch sich ein Teil dann reduzieren wird. Das wird eben halt dann, die Familie alleine, die älter als man selbst ist, wird ja auf kurz oder lang dann irgendwann einen auch verlassen. Mhm. Es werden eben halt zum Teil Freunde einen auch verlassen. Manchmal auch tatsächlich, das merke ich jetzt so, teilweise auch, dass man Freunde nicht aktiv aussortiert, aber dass die sich so langsam aus dem Leben ausfaden, auch sehr langjährige Freunde, weil sich ja auch da sozusagen die Einstellung ein bisschen verändert hat. Die Einstellung zum Leben, zur Einstellung zu dem, was man macht. Wenn man sich eben halt früher sozusagen die gemeinsamen Komponenten waren, dass man noch gemeinsame Aktivitäten hatte, an denen man Spaß hatte und diese Aktivitäten eben halt nicht mehr dieselben sind, kann sich das leider auch dann über die Zeit reduzieren. Und deswegen ist es eben halt, finde ich, so ein wichtiger Punkt, auch immer wieder Fremden gegenüber offen zu sein, weil auch die können wieder zu Freunden werden. So, im Idealfall, oder was heißt im Idealfall, wenn man eben halt gerade nicht mehr in einer Beziehung ist, können sie sogar auch noch zur Familie werden, dann so je nachdem. Ich will nur einfach sagen, auch da sind wir wieder bei dem Thema Offenheit, Neugier für neue Leute, weil alles andere wäre dann auch eine schlechte Investition sozusagen, wenn du dich nur auf das konzentrierst, was du hast, weil es wird sich reduzieren.
Und es ist deshalb, wie ich finde, auch beachtlich, weil soziale Kontakte brauchen ja auch Zeit, sie brauchen Energie, und wenn man die komplett in seinem Job, wo auch immer, allokiert und für den Teil eben, weil man es als vielleicht weniger wichtig bezeichnet, dann wird man einfach sehen, dass es das eigene Energielevel, die Langlebigkeit etc. einfach beeinflusst. Deshalb sich dafür aktiv Zeit im Kalender, Energieressourcen auch freizuschaufeln, um soziale Kontakte zu pflegen. Bei vielen ist ja so, wenn sie in eine tiefe Krise fallen, dann brauchen sie das Netz. Und es sagte Kati Guttenberg hier im Gespräch, als ich ihn gefragt habe, was seine wichtigste Empfehlung, um in so einer Krise, wo er war, klarzukommen. Und er sagte: Investiere schon vorher in dein Netzwerk klingt so beruflich, also in dein soziales Netz, denn wenn du erst in der Krise anfängst, Leute wieder anzurufen und so, dann ist es nicht mehr die gleiche Tiefe. Aber wenn man weiß, dass das ein stabiles Setting ist, dann wird sich jede Krise auch deutlich sanfter anfühlen, wenn man da weich fällt. Das heißt, auch hier wieder ein Beispiel, es geht nicht nur darum, 10 Jahre länger zu leben, sondern im Jetzt hier schon, wenn man in eine Krisensituation, die alle von uns treffen kann, es kann privat, beruflich, Schicksalsschlag etc. sein, dann ist es ein großer Erfolgsfaktor, wieder zurück zur Normalität, vielleicht sogar gestärkt rauszukommen, dass man, und es müssen, wie du sagst, nicht viele sein, aber die wenigen Menschen, auf die man sich in guten und in schlechten Zeiten verlassen kann, die machen den Unterschied.
Die machen total einen Unterschied, und deswegen auch der Brian Johnson hatte dann auf dieser Konferenz, wo wir waren, uns gefragt, so, was ist denn euer wichtigster Longevity-Hack? Und ich war der Erste, der ihm dann eine Antwort gegeben hat, und er sagte ich ihm auch da wieder auf Englisch, message a friend every day, also jeden Tag einem Freund zu schreiben. So. Mhm. Und das ist etwas, da muss man sich eben halt selber mal fragen, tut man das wirklich so? Also jeden Tag, also ich habe tatsächlich eine Freundin, da schicke ich jeden Morgen immer so eine kleine Videobotschaft, sie mir zurück, so, und das hat auch ein anderer Forscher von aus den USA, der auch einen bekannten Podcast hat, der Andy Huberman, auch der sagt, dieses morgens einfach mit jemandem einzuchecken, und selbst wenn du nur ihm schreibst guten Morgen und die Person schreibt zurück guten Morgen, hat das eben halt etwas, was dir eine Art von Zugehörigkeitsgefühl eben halt gibt und du dich dadurch eben halt insgesamt auch anders in den Tag startest und insgesamt ein bisschen glücklicher bist. Und das ist das, was ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren eben halt ist, regelmäßig, und das ist ja wirklich keine Zeit, wenn du einfach nur regelmäßig versuchst, sozusagen zumindest mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und wenn es eben halt nur dieses Gute Morgen ist.
Mhm. Nils, ich könnte noch ewig weitersprechen. Ich durfte das Buch vorab lesen und habe wirklich eine schöne Zeit und auch viel dabei lernen dürfen. Ich bin mir sicher, allen Lesern wird es genauso gehen. Wenn du jetzt nochmal vom Thema Langlebigkeit etc. mal ein bisschen abstrahierst und auf dein persönliches Leben, auf die letzten Jahrzehnte zurückblickst, was ist so aus dem Auf und Ab deines Lebens die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, ich komme da sehr stark wieder so zurück zu dem Punkt, den ich gerade als letztes gebracht habe. Ich bin sehr, sehr dankbar für mein soziales Netzwerk, für die Familie, die ich habe, für die Freunde, die ich habe. Und glaube, dass ich nicht der wäre, der ich heute bin, wenn ich die nicht hätte. Sowohl sozusagen in der Einrichtung, sozusagen, dass sie mich inspiriert haben, dass sie mich weitergebracht haben, dass sie mich unterstützt haben, aber auch, weil sie einfach ein sehr guter Spiegel sind, auch da in guten und schlechten Zeiten, sage ich mal so. Wenn man an sich selber zweifelt, können sie eben halt ein sehr aufbauend wirken. Und wenn man eben halt dazu tendiert, abzuheben, können sie einen auch sehr gut grounden. Und von daher, also nach unten bringen. Ich muss echt aufpassen. Ich kriege in letzter Zeit immer so Kommentare, ich würde zu viel Englisch reden, das versuche ich mal zu reduzieren. Aber ja, ich glaube, dass tatsächlich das, was Karl-Theodor zu Gutenberg dann auch da so sagte, also wirklich, wenn man ein gutes Netzwerk hat, Freunde, Familie, dann macht das Leben einfach insgesamt sehr viel mehr Spaß.
In diesem Sinne, lasst uns alle gleich nach der Episode jemanden, den man gerne hat, das mitteilen. Am schönsten auf persönlichem Wege, wenn der oder die gerade nicht da ist, eine WhatsApp schreiben oder was auch immer. Lieber Nils, vielen Dank, dass du hier warst, weiß ich sehr zu schätzen. Ich kann bestätigen, dass du mit Sack und Pack hier angereist bist. Das zeigt, wie man auch im Alltag seine körperliche Belastung bewusst steuern kann. Du hättest es dir auch per Post ja irgendwo hinschicken können. Also du bist Vorbild, du lebst das. Worüber du sprichst, finde ich immer am sympathischsten, dass man nicht aus der Theorie erzählt. Deshalb vielen Dank für dein Wirken. Du beeinflusst damit viele Menschen und ich wünsche dir und dem Buch alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.